Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Hallo,
und
Patrick Lindner. Bist du?
Hallo.
Hallo.
Na?
Bin noch leicht angedödelt.
Angedödelt? Was heißt das?
Angegriffen. Im Sinne von meine Stimme ist etwas, beziehungsweise nein, meine Stimme klingt nasal, ist nicht nasal. Okay. Es liegt, ist dem geschuldet, dass meine Nasenscheidewand oder beziehungsweise also meine Schleimhäute sind geschwollen.
Okay.
Weil ich eine Erkältung hatte. Und das ist noch nicht so ganz weg. Aber okay. Das ist, wie es ist, ne?
Ja, es ist,
nimm es, wie es kommt auch, sagt man.
Aber du ziehst durch, du sitzt hier.
Das ist so.
Wieder beisammen. Das
du, Termin ist Termin.
Ja, ne? Toll.
So, ob sehr mit gut. Gebrochenem Bein oder geschwollenen Gliedern,
ja, genau.
Dann ist das so.
Genau.
Wie geht es dir?
Soweit, so gut.
Ja?
Ja, ich bin auch ein bisschen angegrippt.
Ach,
aber
siehst du,
ja, aber nicht so
das
weit.
Das ist so ein Wanderpokal, diese Grippe.
Ja,
oder
vielleicht.
Diese Erkältung.
Vielleicht, mhm. Aber... heute geht's ganz gut.
Hm. Ne? Gibt es ein kulinarisches Highlight, das du uns wo du uns mitreißen möchtest von dieser Woche? Hast du irgendwas?
Nicht
am Mikro. Das ist alles gut. Ich habe es nur angefasst kurz. Ich brauche keine solchen Spiele. Ich bin nicht so ein Typ.
Was ich super finde, ist, dass die Effilé, kennst du die Zeitschrift?
Ja, kenne ich. Ja, viel zu teuer auch.
Findest du?
Ja, finde ich.
Ja?
Hm.
Ist jetzt beim Spiegel.
Ja.
Und wenn man Spiegelabonnent ist,
kriegst du Effilé dazu.
Ja, nicht die Zeitschrift, aber die Internetseite.
Das ist, ja wie bei, ist ja fast wie bei Tupperware damals. Ne? Kriegst du nur Punkte. Gibt es nicht auch. Tupperware ist auch pleite.
Ja.
So wie Weight Watchers ist auch pleite.
Aber das fand ich sehr schön, weil ich in dem wunderbaren, ich habe da ein Spiegel-Online-Abo. Und das finde ich wunderbar, dass ich jetzt die Effilé online dabei habe.
Das ist doch super.
Na?
Ich freue mich für dich.
Nein, das ist ein schöner Artikel. Und apropos Spiegel, wir wollten mal über die Spiegel-Bestsellerliste reden, oder?
Ja.
Hast du dir die mal angeschaut?
Nein, in letzter Zeit nicht. Ich bin heute Morgen noch etwas konsterniert. Isst du gerne Brötchen?
Ja.
Ja?
Ja.
Isst du jeden Tag Brötchen?
Nein.
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 Isst du viele Brötchen?
Nein.
Nein.
Warum?
Weil ich heute zum ersten Mal seit gefühlten, ich möchte fast sagen, wann habe ich denn das letzte Mal ein Brötchen gegessen? Ewigkeiten.
Ja.
War ich ein Brötchen kaufen heute Morgen.
Ja,
und habe mich erschrocken. Stark. Stark. Patrick, du kaufst Brötchen, verrückt.
Ja.
Nein, ich fand das erstaunlich. Ein Laugenbrötchen kostet jetzt 1,50 Euro.
Okay.
Mhm.
Na, er trifft jetzt keinen Arm.
Ja, darum geht es nicht, Gregor. Es geht darum, dass auch der Arme nicht seinem Geld böse ist.
Ja.
Und ich dachte so, 1,50 Euro für ein Brötchen, das finde ich stark.
Ja.
Das waren mal, damals kennst du noch, damals waren das so 65 Cent.
Naja, aber die sind auch deutlich teurer als die normalen Brötchen, ne?
Wie? Die Laugenbrötchen sind deutlich teurer als die normalen Brötchen?
Ja, sicher, immer schon gewesen.
Ich finde das schon heftig. Also muss ich immer ernsthaft sagen, also gehen Grüße raus.
Ja Gott, aber wenn es Handarbeit ist, wenn es...
Ja, aber zurück zum Topic, hier
ja.
Spiegel, Bestseller.
Ja. Erstaunlich ist, dass tatsächlich bei den Top 10 drei sind Heißluftfritteuse.
Mhm.
Frittierst du in der Heißluft?
Nein. Ich habe dieses Gerät noch nie besessen. Ich wüsste auch nicht warum. Aber es ist ein Trend, es ist alles gut. Es
ja,
macht das so.
Ich hatte ja
Thermomix
tatsächlich mal eine.
Damals hat jeder Thermomix.
Ich hatte tatsächlich mal eine, kurzzeitig, den habe ich dann abgegeben. Ich wusste damit nichts anzufangen. Aber offensichtlich gibt es sehr viele Menschen, die das...
Siehst du, und jetzt dafür gibt es diese Bücher. Alle haben sich gefragt, die kaufen sich diese Geräte und wissen nichts damit anzufangen. Ja. Und jetzt haben sie ein Buch und jetzt wissen sie, was sie damit tun.
Ja, es ist also es ist ein Heißluftofen, nur in klein. Und naja. Und,
Ninja heißt das, ne? Ist das
ne? Gibt's eine Firma, ne? Genau.
Okay.
Mhm. Ich hatte auch einen Ninja.
Mhm.
Ja, also es gibt mal dreimal Heißluftfritteuse, es gibt dreimal Gesundheitsbuch, ne? Die Ernährungsdocs und Konsorten.
Hatten wir ja auch schon mal, ne?
Ja, genau. Also Gesundheit ist ein Riesenthema. Das greifen wir vielleicht auch mal auf. Nochmal.
Wieder mal auf, ja sollten genau. Wir tun, ja.
Mhm. Zweimal Otto Lengi, wie immer. Komfort und Simpel seit weiß ich nicht wie lange.
Mhm.
Krass, ne?
Mhm.
Der Typ verkauft ohne Ende. Und dann gibt es dann noch ein Backbuch, Backen mit
Mehl?
Kindern.
Ach so.
Nee, von Sally.
Okay.
Ja, das war's. Das sind so die Top Ten. Also Heißluftfritteuse und Gesundheit.
Ja, schade, dass es kein Heißluftfritteusenbuch in unsere Show geschafft hat bis jetzt.
Das stimmt.
Sehr schade.
Ja, ja, ja.
Aber du könntest doch jetzt nochmal deinen Ninja aktivieren. Und,
Ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie abgegeben. Ich habe sie nicht mehr. Gut, haben wir das, ne?
Das haben wir dann.
Das ja. war ein spannendes Thema.
Aber spannend, diese Heißluftfritteuse. Aber ist das, wenn ich mal fragen darf, ich bin da nicht so bewandert, ist das gesünder als eine normale Fritteuse? Weil also
weniger
kein Fett.
Fett,
ne? Kein Fett.
Kein
okay.
Fett. Ja, ist kein Fett.
Okay.
Aber es ist, glaube ich, kein Unterschied. Also es ist ein Riesenunterschied. Es ist kein Vergleich, so sagt man. Ne?
Okay.
Es ist kein Vergleich.
Also nicht lecker, oder was?
Ja, doch lecker, aber im Fett frittiert ist schon leckerer.
Mhm.
Ne?
Aber kann ich da wirklich alles mitmachen mit dieser Heißluft? Also kann ich auch?
Ja, ist wie ein Heißluftofen, nur ein kleiner.
Ah, okay.
Ne? Und wahrscheinlich der kleine Garraum macht es dann vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe es nicht, für mich war es nichts. Für kleine Küchen mag das gut sein, ist wahrscheinlich in der
Spanier. Na, du hast ja keine kleine Küche, du hast ja einen Tanzpalast, das muss man ja schon sagen. Das ist ja schon, trifft ja keinen Arm bei dir.
Übrigens sind wir zwei leidenschaftliche Hobbyköche.
Das ist so, ja.
Und was machen wir, Patrick?
Einer von uns ist der bessere Koch.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Und also zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, hast du gesagt.
Ja.
Und einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler. Der andere ist, wie sagte ich doch so schön, der bessere Koch.
Ja.
Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Lach nicht. Diese Sätze waren damals von mir getextet, Schatzemaus. Du kannst dankbar sein, dass es diese Texte über Dekaden, nein, Dekaden sind es nicht, aber Jahre, viele Monde geschafft haben. Das ist das, was bleibt von mir.
Das ist das, was bleibt. Ja, wenn du gehst, der
wenn
Satz bleibt.
Wenn ich gehe, dieser Satz bleibt. Ja.
Heute zu Gast bei uns ist Daniel Gottschlich.
So ist's.
Zwei-Sterne-Koch.
Aus Kölle.
Ja.
Im Kranhaus. Unten im Kranhaus,
ja,
nicht oben.
Das sagt jetzt nicht, machen wir später.
Ja, sagt doch viele, die Kranhäuser in Köln sind doch mittlerweile ein Kulturgut.
Ein Kulturgut?
Nein, im Sinne von ein
die kennt man nur in Köln, das kennt sonst kein Mensch.
Echt nicht? Aber die Bilder von Köln, da sind doch...
Ja, da sind immer die Dinger drauf, das stimmt.
Die Dinger?
Ja, diese großen.
Das ist ein Stück weit respektlos, wie du mit deiner Heimatstadt umgehst.
Winkelförmigen Riesenhäuser am Rhein.
Ja, sehr teuer da zu wohnen. Ja. Macht aber auch keinen Sinn. Gleich, wenn Sie sich jetzt da draußen interessieren für eine Immobilie in Köln, streichen Sie das.
Es wird gerade wieder eine verkauft.
Ja, stimmt.
Es wird wieder gerade eine verkauft.
Ganz viele dort. Ja, sicher. Ich hatte da mal gesagt, gibt es auch so 50 Quadratmeter Buchsen irgendwie für 700.000 oder so.
Mit Blick nach hinten raus.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja da keine Infrastruktur. Also du hast ja keinen Supermarkt um die Ecke.
Naja, es geht nicht.
Du musst ja schon jedes Mal mit dem Auto durch oder mit dem Fahrrad.
Nee, mit dem Fahrrad in Südstadt. Also das geht. Ja, über die Straße, das geht.
Also das ist schon... Gut. Wollen wir mal in Medias Res gehen?
Ja, natürlich, sehr gerne.
Weil es ist ja ein Kochbuch-Check-Podcast.
Ja, absolut.
Und kein Laber-Podcast.
Das stimmt.
Also wir haben ja hier einen Pfund mitgebracht. Das ist ja alles recherchiert, Journalismus vom Feinsten. Das ist so.
Ja.
Wir haben uns vor dieser Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand unserer Bücher überzeugt.
Ja.
Top, die Watte quillt.
Ja,
Jingle ab.
Ja, dann, Jingle ab.
Bitte abfahren. Wo ist denn Monika, wenn man sie braucht?
Check 1.
Also, mein Freund, ich habe heute ein sehr, sehr spaßiges Buch dabei. Am Anfang habe ich gedacht, so.
Ja.
Und dann guckte ich ins Instagram-Profil von diesem Typen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, da geht's aber ab. So, aber dazu gleich sage ich gleich.
Okay.
Also, mein heutiges Buch kommt von Angelo Quasin. Angelo ist ein Italiener und es nennt sich Kochen wie ein echter Italiener. Es ist im Südwestverlag erschienen und kostet 25 Euro.
Mhm, okay. Übrigens haben wir heute ein bisschen Italien-Spezial, ne?
Das ist ein Italien-Spezial.
Ja.
Ja. Aber wir werden jetzt nicht übergriffig, das ist gleich mein Thema. Wir werden jetzt nicht italienischen Slang bekommen, ne? Das ist gleich mein Thema. Pass mal auf.
Sowieso nicht.
Das machst du immer.
Ich weiß.
So, also das Ding heißt noch verblüffend einfache und garantiert echte Lieblingsrezepte. Es sind die Lieblingsrezepte natürlich von Angelo Quasin. Und den stelle ich Ihnen mal ganz kurz vor. Wieso sage ich jetzt Ihnen? Das ist doch völliger Bullshit. Oder? Das müssen wir also stellen wir ihn. Das ist so, willkommen bei, keine Ahnung, Reich Ranitzky.
Bist du schon angekommen? Bist du schon hier?
Ich bin hier. Okay, das stelle ich Ihnen vor. Was redet er sich um Kopf und Kragen? Also, das ist erstmal der schöne Italiener mit seinem Blog Cooking with Bello bei Insta hat er 1,5 Millionen Follower.
Da macht er irgendwas richtig, oder?
So. Mhm. Und hier erklärt sich natürlich auch, warum er sich der schöne Italiener nennt. Bello, ja, also das ist ja sein Blog Cooking with Bello oder at Cooking with Bello. Bello heißt natürlich hübsch. Ne?
Der Schöne. Der Schöne.
Ja. Der hübsche Italiener. Deswegen Cooking with Bello, also Kochen mit dem schönen Italiener. Der ist auch vorne auf dem Buch drauf. Dazu auch gleich was. Also eigentlich ist er Balletttänzer.
Mhm.
hat im Royal Ballet UK tanzt er, hat am Broadway in New York gelernt. Mhm. Also das ist schon ein Fund, ne? Und man kann ihn auch tatsächlich, der hat die Agentur hat eine Internetseite, wo er also mit seinen Tänzen drauf ist und mit seinen Schuhgröße, Dingsgröße und so, wie man das so hat in dieser Agentur, weil er ist nicht nur das, er ist auch Schauspieler, er ist Model. Und diese Seite ist online, kann man sich gucken. Das ist schon Wahnsinn, was dieser Typ macht, außerhalb seiner Instagram-Geschichte, wenn man sich das anschaut. Er ist Radiomoderator, er ist Sänger und er ist eben auch Koch.
Ja, aber krass, dass er das schafft, also rein zeitlich. Dass der,
ja, ja, ist
also
Wahnsinn, ne?
Instagram-Account mit 1,5 Millionen, ja, das ist ja nicht
das der musst du mal bespielen. Ein
Vollzeitjob so. Und als Tänzer, na, ist egal.
Egal. Er ist kein echter Koch, also im Sinne von Kochen hat er gelernt von seiner Mama und von seiner Nonna. Jetzt wissen wir, Nonna ist natürlich die Oma. So die Mär, also so erzählt man sich's. Und jetzt nochmal zu seinem Insta-TikTok-Kanal. Ja? Den startete er während der Pandemie in den schwierigen Zeiten in New York, um die italienische Lebensfreude, auch das steht im Buch am Anfang drin, das Dolce Vita zu feiern. Ganz genau am 26. April 2020, so steht es in seinem Vorwort. Also da ging das steil. Wenn du jetzt überlegst, sind ja gerade mal noch nicht mal 5 Jahre, ne? Also doch gerade jetzt dann 5 Jahre. Ja. Wahnsinn. Also das Ding ging ab wie Schmitz Katze. Und jetzt, er spielt mit den Klischees der Italiener der 50er Jahre, trägt also ein Schießer-Feinripp-T-Shirt auch in seinen Posts. Und das ist auch in seinem Buch hier oben drauf. So sitzt er da am Tisch. Er wippt zur Musik und spricht dann ein wenig übertrieben Englisch-Italienisch. Mhm. Komischerweise, und das ist das, was wir am Anfang unseres Podcasts-Gesprächs hatten, komischerweise darf er das. Warum darf er das? Wenn wir das in Deutschland machen würden, dann wäre das übergriffig. Ne? Wenn wir sagen, Aneignung von Tralala.
Ich dachte, das wäre seine eigene.
Nein, das ist das nicht so.
Der kann richtig Englisch.
Der muss. Vielleicht sollten wir mal reinhören, wie das.
Aber wenn ein Italiener ein Italiener persifliert, dann ist das wahrscheinlich okay.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Weil er verarscht sich ja selber ein Stück weit dann. Das ist ja dann Selbstironie. Okay. Sollen wir da mal reinhören?
Aber wenn ein Deutscher jetzt von drüben, also wenn wir jetzt, dann mache ich mich, bin ich ja auch ein Deutscher und mache mich dann über die da drüben lustig.
Ja, das darf ich auch nicht, oder? Weil du kein Aussie bist.
Ach so.
Ne? Aber wenn du jetzt als Sänger, oder beziehungsweise es gibt ja...
Aber jetzt bin ich eine Gölsche, dann könnte ich jetzt auch so. Das würde gehen.
Ja, das darfst du.
Das darfst du. Ja, gut.
Du darfst Kölsch, darfst du.
Ja, jetzt immer in Köln, dann darf ich dazu sprechen. Ja, gut. Ja, dann habe ich das verstanden. Aber ich darf jetzt nicht Chinesisch machen.
Nein, das darfst du nicht.
Mit gebackene Banane.
Nein, darfst du nicht. Das darf ich nicht.
Okay, weil ich ja kein Chinesisch bin. Gott, Grüße gehen raus. Jetzt haben wir das verstanden.
Ist das zu schwer für dich, Patrick?
Absolut nicht, das habe ich jetzt geschluckt.
Ja, okay.
So, und jetzt wollen wir mal zurück zu Angelo Cuasin. Haltet euch fest, Freunde. Das wird zum Teil jetzt anstrengend, glaube ich.
Ja, okay.
Lass mal laufen, wie er kocht.
Okay.
Bei Instagram.
Lass mal laufen, Moment.
Instagram. Ja? Cooking with Bello.
If you're looking for a quick dinner, bake some peppers with tomatoes, garlic, onion and olive oil. Blend everything with cashews, a squeeze of lemon, chili and pasta water.
Bada.
Add your pasta in, some extra pasta water if necessary. And there you have a super easy idea for a quick dinner. If you like my recipes, my new cookbook is available in French too. It's super sexy.
Das kommt übrigens immer super sexy. Das ist auch ein Thema im Buch, komme ich gleich zu, super sexy.
Alles
ist bei ihm super sexy.
Und man muss alles machen, als gäbe es keinen Morgen, ne?
So.
Ja. Ich hatte hier, er macht auch noch eine Reismaske aus Reis.
Das ist auch sehr schön.
Ja?
Ja.
Okay, also ein Beauty-Tipp.
Ja, Moment. Beauty-Tipp von Angelo.
Moment.
Have you ever tried a viral Korean rice mask? It gives you glass skin in only 10 minutes and it's super easy to make. All you have to do is rinse some rice like there is no tomorrow and cook it in some boiling water for 15 minutes. Now, blend everything in a mixer.
Das ist auch
only for antioxidants. Let it cool down.
Okay.
Ja, weil es komplett drüber ist. Ne?
Ja,
So, das ist drüber.
Ich finde es ja latent abschreckend, muss ich sagen.
Ja. Naja, weil du ein Problem hast mit solchen Menschen vielleicht. Du musst da dein Leben mal ein Stück weit hinterfragen. Ja. Du musst offen sein.
Ja,
sei
vielleicht
offen für Neues.
Ja.
Diese Menschen gehören zu uns dazu. Es gibt nur diese einen Menschen.
Nein, ja. Aber ich muss nicht alle Menschen cool finden.
Okay,
ne?
Gut.
Also ich finde
Angelo, dass der tatsächlich auch kochen kann und nicht nur jetzt hier den Flapsigen macht, das zeigt er in seinem Buch. Die logische Folge übrigens, aufgrund der Anzahl der Follower bei 1,5 Millionen, dann kommen irgendwann mal die Verlage auf einen zu, wahrscheinlich, und sagen, wir könnten doch mal ein Buch machen.
Ja.
Ob das beim Verlag und den Verkaufszahlen einzahlt, gerade hier in Deutschland, weil er hier ja kaum bekannt ist, da stelle ich mir die Frage. Seine Follower kommen ja tatsächlich mehr, wenn man sich das anschaut, aus England, USA und Australien. Und dort ist er auch tatsächlich ein gefeierter Star, muss man schon sagen.
Gut.
Jetzt geht es dann also gleich los mit dem Buch. Er ist drauf vorne. Und das ist eine klassische Einteilung, die italienische, die haben wir schon oft gehabt.
Darf ich da mal reinschauen?
Du darfst sehr gerne da reinschauen.
Dankeschön.
Es geht los mit Antipasti, dann kommt Primi, Secondi, Dolci und ein paar Aperitivo. Das ist es auch schon. Lassen wir die Getränke weg, sind wir bei etwas mehr als 60 Rezepte. Eins gleich vorweg, nach nur wenigen Hauptgängen, und da ist auch nur ein Fisch, also ein Fischgang dabei, also sonst ist das alles Fleisch und Nudel, sehr viel Pasta, gibt es wahnsinnig viel Süßes, also das Süßkapitel ist das größte Kapitel.
Okay.
Viele Kuchen am Ende, also Torta Paradiso, Apfelkuchen, Heidelbeerkuchen, Muffins, Kürbiskuchen, Marmorkuchen, Olivenkuchen, Zitronentart, Capri-Kuchen, Kuchen etc. pp. Das liegt vielleicht auch an der Zielgruppe. Könnte ich mir vorstellen, also dieses Backen und dieses Teigkneten und so ist, glaube ich, mit auch hier, er macht auch Pizzas und Pasta und sowas. Ich glaube, das lässt sich einfacher zeigen und ist vielleicht auch für die Follower besser. Ich fand schon aber die Vorspeisen und die Antipasti witzig und besonders. Also da waren so eine ganz einfache Sache, beispielsweise ganz am Anfang Parmesanperlen.
Ja.
Fand ich großartig. Das ist einfach nur Parmesan gerieben und Eiweiß verquirlt. Und dann machst du daraus so kleine, mit so kleinen Löffelchen, machst du so kleine Bällchen und die gehen dann auf. Also die frittierst du dann im heißen Fett und dann gehen die auf.
Sieht lecker aus.
Das ist einfach mal so ein Starter. Okay. Das kann man mal hinstellen, ein bisschen Parmesan noch drüber. Das ist witzig. Ist jetzt kein Game Changer,
aber es ist eine nette
Geschichte.
Ja, ja.
Und dann hast du es ja gleich auf. Hier, du siehst es ja, bei vielen, vielen Rezepten sind dann Sexy Tipps.
Genau.
Ja.
Ne? Sexy Tipps.
Ja,
wenn die Käseperlen beim Herausnehmen aus dem Öl schlaff wirken, bedeutet das, dass sie noch ein paar Minuten länger frittiert werden müssen.
Du merkst schon, du merkst schon, wo die Reise hingeht, ne? Mit Sexy Tipp, wenn das schlaff wird und so. Und so sind diese Sexy.
Soll das doppeldeutig sein?
Ne? Ja, Gregor, das lass dich doch mal darauf ein.
Oh Gott, das ist ein bisschen gewollt, oder?
Ich hoffe nicht.
Ja.
Es gibt dann Pizza-Muffins, fand ich auch nett. Oder ein Brot ohne Kneten, das hast du auch als Rezept.
Ja.
Ne? Das hat er auch da drin, ist auch schön. Gemüse-Ricotta-Happen, frittierte Gnocchi, fand ich auch spannend, etc. pp. Also die Vorspeisen, da sind schon ein paar Sachen dabei, wo man sagt, oh ja, kann man mal was anderes machen. Also nicht dieser normale italienische Trott.
Gut.
Es folgt dann aber auch klassische Pasta, ne? Das sind diese Primi-Sachen.
Zum Beispiel Carbonara ist drin.
So, Carbonara ist drin, hast du gesehen.
Lasagne,
Penne,
Sexy-Tipp ist hier, wenn Sie keinen Guanciale haben, tauschen Sie es aus gegen Speck oder Pancetta oder Speck.
Ja.
Ja, toll. Ja. Und wenn du kein Pecorino bekommst, nimm stattdessen Parmigiano oder Grana Padano.
Ja.
Nicht das Originalrezept, aber es ist trotzdem super sexy.
So, da haben wir es doch wieder. Das ist ein sexy Tipp.
Ja.
So, gut. Also, Bolognese aus gemischtem Hack und so weiter und so fort. Das ist auch das größte Kapitel von diesen Pasta-Sachen. Also neben dem Kuchen, was ich gerade gesagt habe. Das vielleicht ein Wort zu den Rezepten auch gleich. Es ist wirklich alles easy peasy. Ne? Also das ist ja, der verwendet ja in diesen Instagram-Videos sehr viel Zeit auf sich selber, auf das, also dass er wirkt. Und dann bleibt natürlich wenig Zeit in dieser 1 Minute 20 oder 1,30, was man bei Insta hat, um großartig Rezepte zu machen. Also daher sind das sehr, sehr einfache Rezepte. Die Zutaten sollen dann bitte, weil es sehr einfach ist, hochwertig sein. Das schreibt er auch im Vorwort. Und am Ende findet sich auch wirklich tatsächlich alles im Supermarkt. Das ist gar kein Problem. Die Garzeiten stimmen auch. Die Vorbereitungszeiten sind auch angegeben, finde ich auch toll. Und alles in allem ist das am Ende, finde ich, ein sehr schön und witzig gestaltetes Buch.
Gut.
Mit schönen und authentischen Fotos der Gerichte, das muss man auch sagen. Ja, es ist ein Buch eines Influencers. Ja, es ist damit dann vielleicht auch ein Fanbuch, aber es ist gut gemacht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das zum Beispiel auch immer ein sehr witziges Gastgeschenk ist für jemanden. Weißt du, das ist so ein Ding, das hat, glaube ich, keiner im Schrank stehen. Da machst du nichts falsch. Das ist so, das kann man immer mal mitnehmen.
Kann irgendwie jeder was mit anfangen.
So ist's. Ne? Kleine Kritikpunkte gibt es. Ja, es gibt hin und wieder, obwohl hin und wieder, es gibt wahnsinnig viele Tippfehler in dem Buch.
Oh, okay.
Also einfach nur deutsche Sprache, schwere Sprache, so mit dem Motto. Also wahnsinnig viele Buchstabendopplungen und so weiter und so fort. Das ist es. Und wenn auf den Tellern, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn auf den Tellern mehr zu sehen ist als im Rezept angegeben, finde ich immer, sollte es zumindest auch für Anfänger Erwähnung finden im Rezept. Ja. Ich spreche von beim Kalbschnitzel, Bolognese ist ein Salat dabei, ein sehr prominenter, großer Salat. Dann würde ich sagen, da fehlt das Rezept vom Salat oder dass man eine kurze Fußnote hat, dazu passt ein grüner Salat, sowas. Oder beim Kabeljau liegt ganz viel Brot und auch auf dem Teller wird Brot getitscht und so weiter fort. Dann würde ich dazu schreiben, also dazu reicht man klassischerweise Brot oder so ähnlich. So, ne? Das wäre so. Aber das sind, finde ich, Kleinigkeiten geschenkt. Wie gesagt, es ist ein Fanbuch und ich muss sagen, nachdem man sich so ein paar Videos von dem reingezogen hat, er macht alles richtig. Ja, das ist, der spielt ein bisschen mit diesen Ressentiments und das Buch zahlt bei ihm aufs Konto ein. Und es ist ein schön gestaltetes Buch. Und wie gesagt, es ist wirklich ein witziges, da noch irgendwie eine Packung Pasta dazu, hast du ein wunderschönes Gastgeschenk.
Ja, gut.
Ja, und wir vergeben, das war's auch eigentlich schon, das ist ja so.
Für wen ist das Buch? Also so als Gastgeschenk, für wen, was will die
Zielgruppe? Also ich finde, es ist für alle, also ich fand das Buch sehr amüsant.
Okay, gut.
Ich fand was, also.
Hast du was rausgezogen, was
da, ja, das erste Rezept, was ich rausgezogen habe, was ich sehr gefeiert habe, weil ich war an der Nordseeküste und wollte einen Fisch, das ist leider, habe ich ja gesagt, das einzige Fischrezept da drin, mit diesem Kabeljau.
Sizilianische Art.
Art, da gart er alles zusammen, dieser Tomatensoße, Oliven, Kräuter, und so, und ganz am Schluss kommt der Kabeljau, wird nur noch in dieser Soße oben, darf nicht einsinken, oben ein, also gekocht mit Deckel so ein bisschen, gerade noch so 20 Minuten, dass er gerade so glasig ist. Also, die Sugo war schon geil.
Gut.
Das war schon cool. Gut. Also, es ist für jeden was. Es ist easy peasy. Also, aber ich fand das schmackig. Also, ich kenne Italien-Kochbücher, die sind schlimmer.
Okay.
So.
Gut.
Von daher, so. Ich gebe diesem Buch, wir geben vergeben Kochbots.
Ja, maximal 10.
Bis 0 runter und ich gebe dem 7,5.
Gut, toll.
Ja.
Und ich habe jetzt...
Und was?
Ja, schön.
Ja.
Schön. Ich habe auch, einen Schnellkochbot mal wieder.
Der Schnellkochbot.
Hatten wir lange nicht mehr, ne?
Und das ist richtig.
Wirklich ein ganz schneller Schnellkochbot.
Ja.
Aber ich dachte hier zum Italien-Spezial.
Ja.
Passt das?
Haust du einen raus.
Mhm. Und zwar ist schon was älter, das Buch.
Mhm.
Es ist der Silberlöffel, aber...
Was?
Sei nicht so schnell.
Wieso?
Es ist nicht der normale Silberlöffel.
Ach.
Es ist der Silberlöffel, die italienischen Klassiker.
Mhm.
Weil du sagst natürlich, der Silberlöffel, das ist so die Bibel, ne?
Ja.
Das sind 1950 erschienen.
Das habe ich nicht gesagt. Das meinst du jetzt, dass ich das sage? Ich weiß es. Es ist die Bibel.
Ja, es ist die Bibel. Das weiß ich, dass du es weißt.
Ja, ich wollte dir das nur sagen, dass
du dachtest, das wäre der normale Silberlöffel.
Wusstest du, dass ich das auch weiß?
Ich wusste, dass du meintest, das wäre der normale Silberlöffel. Mhm. Ist es aber nicht, weil Silberlöffel, es gibt die Bibel, 1950 erschienen.
Mhm.
Ich glaube, 1 Million Mal verkauft. Mhm. Das ist unfassbar.
Mhm.
2000 Rezepte sind da drin. Aber das ist mittlerweile eine ganze Buchreihe. Es gibt auch Silberlöffel Pasta. Und es gibt auch, und das habe ich hier, Silberlöffel, die italienischen Klassiker.
Ja.
Das sind eben die 170 absoluten Klassiker aller Regionen, die wir so alle so gerne bei den Italienern essen und kennen. Und das Ganze in einem großformatigen, super gestalteten und fotografierten Buch. Das ist so wirklich so das Best-of, alles, was man, glaube ich, so braucht, ne, in italienischen Klassikern. Und es ist wunderschön. Und ich glaube, wenn ich mich für ein Italien-Buch entscheiden müsste, ne, dann, was ich zum Glück, ist das sehr hypothetisch, aber das wäre wohl wirklich in einer sehr engen Auswahl.
Mhm.
Nur mal
gut,
so.
Gut, dann heißt es, wir brauchen jetzt demnächst keine Italienbücher mehr vorstellen.
Ja, das stimmt. Genau, genau. 368 Seiten, Großformat, 22x28, mit Leinenhaptik und Fädenverlag für, ich sag mal, günstige 39,99. Es ist wirklich ein tolles Buch, toll gestaltet. Finde ich super. Nur als Schnellkochbord hier.
Mhm.
Das war's schon.
Ja.
Siehst du, Patrick hat gar nicht wehgetan, ne?
Nein, das ist
schön, oder?
Weh. Fasst sich gut an,
ja.
Ist auch sehr schön fotografiert, mag ich sehr.
Ja. Und das macht sich auch auf dem Coffee Table gut, das Ding.
Ja.
Das ist echt eine schicke Sache.
Mhm.
So.
Gut.
Jetzt aber zu ganz etwas anderem.
Ja.
Check 3.
das war der falsche Jingle. Na, aber es
macht Check 3 war
ja,
das?
Mhm, genau.
Aha. Ne? Verrückt.
Ja.
War Wo war ich die letzten zwei Minuten? Ich war. Scotty, beam mich doch zurück. Ja. Hattest du schon Check 2 gemacht?
Ja. Nein.
Das ging so.
Wieso
an mir
ich?
Vorbei.
Das ist die Regie.
Ja.
Die feuer ich.
Verrückt.
Ja.
Also Freunde, da weht ein eiskalter Wind durch euren Arbeitsvertrag. Was sollen denn die Menschen da draußen denken?
Check 3 hatten wir noch nie.
Noch nie?
Noch nie hatten wir Check 3.
Aber
wo kommt das überhaupt her?
Oder?
Wer hat das hier reingebracht?
Ist aber da eine Sprecherin drauf. Kriegt die das jetzt bezahlt? Ist ja nie abgefahren worden.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Es ist die Sache, weht ein eiskalter Wind durch die Arbeitsverträge heute. Wahnsinn. Und ich frage mich, und ich spreche eben noch die Leute mit Sie an.
Ja, sollen wir einfach Check 2 nochmal? Kann die Regie nochmal? Nein, wir lassen
Quatsch.
Das so stehen.
Wir lassen, machen jetzt Check 3 okay. als Check 2 als Check 3.
Check, oh, so. Also, so, ich habe dabei
ja.
Grazie Roma von Daniel Gottschlich.
Mhm.
Ganz kurz, Daniel Gottschlich, wer das ist? Das ist, der ist 1982 in Troisdorf geboren, ist renommierter deutscher Koch, Betreiber hier in Köln. Des Zwei-Sterne-Spitzenrestaurants Ochs und Klee und das Puls hat er noch, das Bar und Restaurant.
In der Altstadt.
In der Altstadt, genau. Mhm. Ursprünglich erlernte Gottschlich Energieanlagenelektroniker, entschied sich aber 2003 für eine Kochausbildung im Steigenberger Grand Hotel Petersberg in Königswinter. Das ist hier in Bonn vor der Tür. Da waren wir auch mal, also ein wunderschöner Ort.
Da haben wir abgeliefert, haben wir gewonnen.
Ja, allerdings.
Bei einem Weintasting.
Ja, da sollte man, das war Sommelier gegen Blogger, gegen Weinblogger. Und man sollte bei jedem Gang, sollte man rausfinden, ob der Weinbegleitung, ob es vom Blogger ist oder vom Sommelier.
Mhm.
Und das haben wir. Souverän haben wir das.
Das ist so.
Ne? Das ist so. Ja, also, nach der Ausbildung dort arbeitete er als Sous-Chef im Brauhaus Früh in Köln.
Mhm.
2010 eröffnete er sein erstes eigenes Restaurant, Ochs und Klee, hieß das schon. Das hat 2015 Michelin-Stern bekommen. 2016 zog er um in das Kranhaus, das gerade schon erwähnte. Eins von den dreien ins mittlere. Im Rheinauhafen hier in Köln.
Mhm.
Und 2019 erhielt er dort den zweiten Stern, den er seitdem auch behalten hat. 22 erfolgte die Eröffnung des Puls, das ist ein Restaurant und Bar hier in der Kölner Altstadt. Das so ist ein bisschen legerer. Er ist bekannt, sein Konzept nennt er Experience Taste. Das ist so ein, wie er sagt, multisensorisches Fine-Dining-Erlebnis. Da geht es um die 6 Geschmacksqualitäten, süß, sauer, salzig, bitter, Umami und Fett. Und ja, da wird zu jedem, da gibt es zuerst so ein Geschmackstasting, dann kann man die verschiedenen Geschmäcker ausprobieren und so. Das zieht sich so durch den Abend. Das lohnt sich übrigens, da mal hinzugehen, wenn man, das ist nicht ganz billig, ne? Aber ich war
du warst
vor,
da. Ja, ja.
vor knapp einem halben Jahr, letzten Sommer, und das war ein sehr, sehr netter Abend. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, war sehr schön. Aus dem Fernsehen kennt man ihn vielleicht auch, war bei The Taste mal als Juror, gewann 21 die Kochsendung Kitchen Impossible gegen Tim Melzer. Außerdem ist er neben seiner Kochkarriere auch noch leidenschaftlicher Musiker, insbesondere Schlagzeuger und jetzt auch Sänger. Verbindet Musik mit seiner kulinarischen Arbeit. Spielte zum Beispiel 2019 als Solist, unter anderem mit Küchenutensilien, gemeinsam mit dem WDR-Sinfonieorchester das Konzertstück Odeuvre des slowakischen Komponisten Vito Čuraj im Funkhaus Wahlraufplatz in Köln, hier ist vom WDR, eine große Konzerthalle. Und über diesen Komponisten erhielt er auch ein Künstlerstipendium von der Villa Massimo in Rom. Das ist eine sehr renommierte Kultureinrichtung der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich, die bildende Künstler eigentlich, Schriftsteller und Musiker fördert. Und dort vertiefte er die Verbindung von Kunst, seiner Musik, dem Klang und Kulinarik. Und von dieser Zeit in Rom, 7 Wochen waren das, handelt Grazie Roma, das Buch. Das ist jetzt also kein gewöhnliches Kochbuch. Das ist eben so eine Kombination aus
Reise.
Ich sag mal Kochkunst, Reisebericht, persönliche Gerichte, beziehungsweise Tagebuch, so ein bisschen in Tagebuchform. Aber halt mit 30 Rezepten eben auch ein Kochbuch. Das Ganze liest sich so ein bisschen wie ein Roman. Dazu muss man wissen, dass die endgültigen Texte der renommierte Journalist und Autor Sebastian Späth geschrieben hat. Und hier nimmt Gottschlich uns mit auf die Reise über seine Touren, über die Märkte, zu Begegnungen mit Künstlern, zu vielen kleinen Küchen in Rom, seine Gedankenwelt. Er philosophiert über das Kochen als Kunstform. Das ist alles sehr schön einfach zu lesen, ohne intellektuell zu anspruchsvoll zu werden. Perfekt für einen Strandtag oder so. Das ist schon nett.
Strandtag?
Aber, ja, das ist so easy reading.
Schatzi, wir haben Mai.
Ja. Du warst doch gerade am Strand.
Ach so, ja. Gut. Ja, ja. Ja. Köln, Strandtag. Na gut.
Ja, 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 aber das, viele fahren doch jetzt in Urlaub. Ja, kannst du einpacken.
Ja,
kannst
sicher. Gut lesen. Ja, hast du recht. Nimm mit. Ja. Nimm mit. Ja.
Jetzt sind wir beim Kochprojekt und kein Literaturpodcast. Ja, ne? Also das ist jetzt gut so. Dann die Rezepte, die sind, glaube ich, auch schon das Highlight des Buches, würde ich mal sagen. Das sind klassische italienische Gerichte bekommen hier eine kreative Neuinterpretation von Gottschlich. Also Klassiker neu gedacht, könnte man sagen. Zum Beispiel hier gibt es ein Kalbs-Carpaccio mit Melone. Das ist lecker, frisch, perfekt für den Sommer. Pistazien-Lasagne, da macht er den Klassiker halt verleiht. So Pistazie ist ja gerade in aller Munde. Ne? Es gibt so eine tatsächlich so ein bisschen luxuriöse Note. Tiramisu mit Bananen und Pekannuss macht er. Das habe ich nicht probiert, weiß ich nicht, ob das Banane, bin ich immer so ein bisschen kritisch. Aber ja.
Warum?
Die gebackene Banane, letztens fand ich sehr gut, aber ich finde Banane esse ich pur aus Zweckoptimismus, aber so im Dessert, weiß ich nicht.
Aus Zweck? Warum isst man eine Banane aus Zweck?
Weil es praktisch ist.
Praktisch?
Ja, vom Sport und so. Zack, ein, zwei Bananen rein, ist immer gut.
Ja?
Ja.
Okay.
Isst du keine Bananen? Bananen
doch, aber ich esse sie nicht aus einem Zweck heraus. Ja? Ich esse sie, weil sie halt schmeckt. So
ja, lecker. Findest du Bananen lecker? Richtig lecker?
Ja.
Findest du lecker?
Ja, ja, du nicht? Nee. Also, nee?
Nee, okay. Aber ist auch, die stört auch nicht.
Wir sind ein Podcast.
Ich nehme die als Snack. Mal. Ist egal. Also, ich habe die Tiramisu mit Bananen.
Jetzt verstehe ich, jetzt hat es geklickt. Wegen Magnesium oder was ist das Thema?
Ja, alles. Und auch okay. Ja, sind okay. Ja viele gesunde Sachen drin.
Ja, klar. Aber es ist ein viel Obst, viel Gesundes.
Ja, aber Bananen ist sehr...
Okay, also du bist kein Bananenfreund, du isst sie aus Zweck heraus.
Ja, genau. Gut. Und deswegen würde ich mir kein Bananendessert bestellen. Okay. Deswegen würde ich hier das Tiramisu mit Bananen und Pekannuss, weiß ich nicht. Aber weiße Bolognese gibt's mit großen Fusilli, Brotcroutons und Parmesan. Das hat mir sehr gut gefallen. Übrigens habe ich hier mal Kalbshack. Ist ja immer ein bisschen schwierig zu bekommen. Ne? Und wenn du das in der Metzgerei nimmst, dann verziehen die jemand Gesicht, wie du jetzt gerade.
Mhm. Weil die Maschine dann manchmal.
Weil die Maschine säubern müssen danach, ne, komplett. Also habe ich diesmal es mit dem Messer gehackt. Und was soll ich sagen, das ist tausendmal besser als gewolft. Ne? Mhm. Sollte man öfter machen. Das geht, also wenn man ein scharfes Messer hat, geht das ganz gut und geht das auch relativ schnell. Es hat echt einen anderen Biss, das ist super. Also werde ich öfter machen. Das ist super, hält ja auch viel länger. Ne? So ein Stück Fleisch hält in der Kühlung deutlich länger, als wenn du Hack kaufst. Mhm. Man muss es sofort verarbeiten. Nur mal so. Ne?
Ja,
falls es jemand interessiert.
Ja.
Mein Mit-Podcast interessiert es nicht, aber vielleicht.
Bitte was? Achso.
Lammkotelett gibt es mit Brotsalat, Bohnen und Oliven. Also das ist alles sehr rustikal und machbar. Ne? Es gibt hier gebratenen Fisch mit Tomate, Mozzarella und gerösteter Pistazie. Da fand ich, hat der Fisch, die Mozzarella, so ein bisschen dominiert. Mag aber an meinem Supermarkt Mozzarella gelegen haben. Das thematisieren wir gleich auch nochmal im Interview. Das die Mozzarella-Geschichte.
Du hattest also die berühmte Gummikugel aus dem Supermarkt.
Nö, es war schon. Ich nehme da schon hier Büffelmozzarella und so, aber das, was man hier so bekommt und wie, ich greife da vor, im Interview darf den frischen Mozzarella zum Beispiel nicht kühlen. Und so, ne? Dann schmeckt der richtig gut. Kriegt man hier natürlich nicht.
Natürlich nicht.
So, dann gibt es hier Kalamar mit schwarzem Risotto, Ochsenherztomaten und Frühlingslauch. Strozzer Petri mit Miesmuscheln, grüner Paprika.
Da hast du schon alle Rezepte jetzt aufgezählt, ne?
Nein.
Da sind nur 30.
Bakteri mit Tomatensahnesoße. Okay. Nee, ich hab. Ne?
Hast du
und vielleicht das schlichteste und vielleicht sogar das leckerste Pastagericht von allen: Pasta all'amatriciana. Mhm. Das ist in der Soße ausschließlich Guanciale und Tomaten. Das ist echt ein Knaller. Das ist, und wenn man das mal macht, also es ist wirklich nur. Guanciale, das ist Schweinebacke.
Ja.
Und das im Tomatensugo eine Stunde köcheln. Mhm. Also erst die Guanciale anbraten und dann köcheln für eine Stunde. Mhm. Wenn du das gegessen hast, dann da alles auf Zwiebel, auf Knoblauch, auf Chili, das würde alles diesem Gericht nicht gut tun. Das ist wirklich großartig. Mhm. Du guckst gerade in deinem, die klassische Amatriciana.
Die klassische Amatriciana, ja. Mhm.
Und
was hast du für Zutaten bei ihm?
Guanciale und Tomate.
Ach, sehr schön.
Und darüber Pecorino und Pasta.
Gut, okay.
Und?
Ja, dann gucke ich mal, was dieser lustige Angelo Cuasin, weil ich habe nämlich auch die klassische Amatriciana.
Nee, das ist die römische Amatriciana. Ne?
Ach, okay.
Muss man dazu sagen.
Gut, also ich habe die klassische Amatriciana gemacht von ihm.
Ja.
Guanciale.
Ja.
Passata. Okay,
immerhin, ja. Mehr nicht.
Nein.
Okay, hat er da auch drin.
Ja, also, und jetzt? Das ist jetzt ein Gamechanger, oder?
Das ist kein Gamechanger. Ich habe es noch nie gemacht. Das redet doch keiner von. Das sind doch mehr Zutaten, Mann.
Ja, das ist noch ein bisschen Weißwein da.
Ja, erzähl mir doch keinen Scheiß jetzt hier. Du betrügst mich hier. So. Das Besondere an diesem Gericht, an der Soße, sind wirklich nur die zwei Zutaten.
Ja.
Nix sonst.
Ja.
Über Salz und Pfeffer können wir streiten, ja? Aber nichts sonst, kein Weißwein.
Ja.
Ist da nicht Zwiebel oder Knoblauch?
Nein. Guanciale, okay. 1 Zentimeter groß geschnitten, 50 Milliliter Weißwein, Passata, Bucatini, das sind die Nudeln, Pecorino. Aber Pecorino hast du ja auch.
Ja, genau.
So.
Ja, Weißwein, lass das.
Naja.
Ja, da hat er recht, ist doch gut, ist doch schön. Ich sag ja auch gar nicht, dass er da alleinig ist, das ist ja auch nicht von ihm das Rezept. Ne?
Aber ich liebe Amatriciana.
Ja, ich auch. Ich mache das aber meistens tatsächlich mit gehackten Zwiebeln und Chili vorneweg. Ne?
Ja?
Ja.
Das ist aber nicht die klassische.
Ja, so steht es aber zum Beispiel im Silberlöffel. Wenn du mal hinter dich greifst, im Silberlöffel, die italienische.
Können wir ja jetzt gleich mal da auch blättern.
Ja, genau.
Okay,
so.
Da stehen Zwiebeln drin.
Ja, allerdings.
Okay. Okay, dann schaue ich mal.
Ich sogar, glaube ich, mit Pancetta, wenn mich nicht alles...
Da, 112, 113. Spaghetti Amatriciana, musst du gucken. Ja, Zwiebel.
Zwiebel, ne? Und?
Was da haben wir eine Zwiebel.
Pancetta oder Guanciale?
Pancetta.
So.
Oder Pancetta.
Pancetta.
Pancetta, Zwiebel.
Okay, siehst du? Nicht tun.
Hm.
Ja. Ja, haben wir das. Aber...
Jeder
Jack ist anders. Also ich fand, ich habe das so noch nie gemacht, diese Soße, und ich war doch sehr begeistert. War das super. Also, alle Rezepte sind von sehr simpel, wie das zum Beispiel, bis moderat anspruchsvoll, haben oft aber einen Twist. Jetzt nicht unbedingt die Amatriciana, aber sonst.
Naja, aber das ist eben nur zwei Zutaten, sind
das
doch auch schon.
Ja. Die Rezepte sind alle sehr, sehr schön gestaltet. Übrigens auch das Buch rein äußerlich. Das hat so außen auch so eine Leinenhaptik. Schönes, edles Layout. Das sind großartige, stimmungsvolle Food-Fotos. Alles auf schönem Papier. Zwei Lesebändchen. Was willst du mehr? Kochbuch-Check-Herz. Was willst du mehr? Mhm. Das Ganze auf 176 Seiten. Erschienen im Dumont Verlag. Zu haben für 32 Euro. Bei der Quote Preis pro Rezept, die ich mal früher mal, ne, sind wir bei 1,07 Euro. Natürlich, aber trotzdem gebe ich diesem Buch 7,5 von 10 Punkten.
Guck mal, wie gleich wir uns heute sind.
Ja.
In diesem Italien-Spezial.
Two Bodies, One Soul, oder?
So.
Und wir haben uns mit Daniel Gottschlich unterhalten.
Wir waren in Köln.
Genau, in seinem Restaurant
so auf St.
Klee.
Mhm.
Und da hören wir mal rein.
Mhm.
Das Interview.
Herzlich willkommen, Daniel Gottschlich hier, dass wir hier dich hier besuchen dürfen in deinen heiligen Hallen vom Ochsenklee. Wir sind ja jetzt hier wegen deines noch relativ, man kann auch sagen, neuen Buches. Ne? Das ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Grazie Roma heißt es.
Ja.
Du warst in der Villa Massimo als der erste Stipendiat als Koch dort eingeladen. Mhm. Der Titel Grazie Roma. Wofür bist du Rom denn am dankbarsten? Was halt denn noch nach? Das ist jetzt anderthalb Jahre her, sag ich mal. Ne? Mhm. Was halt noch nach von der Zeit damals?
Also da halt noch ganz viel nach. Deswegen auch dieser Titel, weil dieser Aufenthalt hat eine Menge mit mir gemacht. Das ist einfach so, dass das, was eigentlich so das Besondere daran ist, sag ich mal, auch für mich an dem Buch. Ich sehe, ihr habt da natürlich nochmal so ein bisschen so einen anderen Blick natürlich auch drauf, wenn ich mir das nochmal so alles nochmal so durchgelesen habe und dann nochmal so alles so Revue passieren lassen habe, was das eigentlich für eine für mich auch sehr ungewöhnliche Zeit war, auch so von der persönlichen Seite. Und das deswegen, also das ist so ein bisschen auch die Dankbarkeit an Rom, deswegen grazie Roma.
Für die ganze Zeit.
Ne? Für die ganze Zeit und für die Veränderungen, die ich mitgemacht habe. Und für die ich sehr dankbar bin. Was ein bisschen auch mir selber.
Wollen nicht an der Oberfläche bleiben. Was sind das für Veränderungen?
Ich dachte, geht hier um Kochbücher.
Ja, auch. Aber du bist ja in diesem Kochbuch auch sehr emotional. Also genau. Du schreibst ja auch von deinen Ängsten, die dich umtreiben und so weiter. Da können wir ja schon mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Deswegen, das war natürlich ein Witz, weil mir geht es natürlich noch viel mehr darum. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie die Zeit so richtig nicht nur kulinarisch irgendwo auch, sag ich mal, festgehalten zu haben, sondern auch diese Zeit auch so ein bisschen dem Leser natürlich auch näher zu bringen, also meine Persönlichkeit ein bisschen mehr rauszubringen. Ja. Und genau, was du schon sagtest, mit Ängsten auch mal sowas zu kommunizieren, was man ja sonst nicht so richtig macht eigentlich. Man läuft ja nicht durch die Gegend. Man will ja immer der Starke sein, immer derjenige, der sagt, so, weißt du, man muss immer so zeigen, dass man irgendwie so unantastbar ist gefühlt. Und das war eine super Gelegenheit, um auch die Seite einfach mal zu zeigen. Und das hat natürlich was mit mir gemacht, diese Zeit, weil allein schon diese sich darauf einzulassen, diese Zeit in Rom zu verbringen, wo man doch eigentlich so hätte so viel arbeiten können. Ja, da hätte man so viel machen können. Arbeiten.
Ja, ich habe auch nie das Gefühl, dass hier langweilig ist irgendwo. Du bist ja an so vielen Fronten tätig und kämpfst an so vielen Baustellen. Das ist Wahnsinn, dass du das auch noch reinschiebst da. Ne?
Ja,
Die Musik hat ja direkt Einfluss auf die Zeit dann.
Ja, total, genau. Also die Zeit hatte Einfluss auf die Musik, muss man jetzt sagen. Also ich habe immer Musik gemacht, aber jetzt um mal eine Facette nochmal zu zeigen, die wirklich sehr, sehr prägnant ist. Also ich habe mich wirklich danach auch nochmal besonnen und gesagt, okay, mein künstlerischer Werdegang sollte auch immer die Musik gewesen sein. Und ich habe das immer natürlich zurückgesteckt, weil da ist ein Restaurant, da ist eine Karriere, wie man es so gerne nennen will, ja. Auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass der Sternekoch jetzt bitte auch keine Musik machen sollte. Und da habe ich mich dann innerlich einfach auch mal so, ja, nicht gegen gewehrt, also wenn befreit. Du sagst Kampf, befreit,
ja.
Danke.
Ja.
Ja, befreit ist es eher, befreit, um auch zu sagen, so jetzt eigentlich meine Leidenschaft ist Singen. Wollte ich aber jahrelang nicht machen, aus gewissen Gründen nicht irgendwie, ja, gedacht so, ich kann es nicht oder ich sollte es nicht tun oder was auch immer.
Ja, aber wer richtet denn darüber?
Ich selber.
Ah, okay.
Ja.
Ja, das kenne ich.
Das kennt jeder.
Ja, ja, gefühlt, oder? Man selber ist ja, du fühlst dich alles geil, ne, was du machst.
Anderes Thema. Also, können wir bitte schneiden?
Ein sehr gesundes Selbstbewusstsein.
Können wir das bitte rausschneiden?
Nee, aber der Selbstzweifel bremst dann oft am meisten. Ne? Das ist
total. Das ist natürlich offensichtlich. Also ich meine, klar, nur weil man jetzt sagt, ich mache jetzt aktiv Musik und da ist ja der Selbstzweifel nicht direkt weg. Aber allein der Zweifel, um zum Beispiel nicht anzufangen, ist ja eigentlich der schlimmste Teil des Ganzen, weil immer schlummert das die ganze Zeit in einem und man möchte das irgendwie kompensieren. Und dabei muss man eigentlich nur diesen Schritt gehen und einfach mal sagen, so. Und das war natürlich ein sehr, sehr großer Katalysator dort, ja, weil ich mich von vornherein darauf eingelassen habe. Ich habe wirklich meinem Team gesagt, Leute, ich bin in der Villa Massimo, da können wir erstmal, was ist die Villa Massimo? Da muss ich jetzt erstmal erklären, ja.
Was genau beinhaltet eigentlich ein Stipendium bei der Villa Massimo? Was ist das Ziel?
Das ist die mitbeliebteste Frage, muss ich auch sagen. Weil das ist so, das ist eigentlich ganz interessant, ne, weil das ist so. Wenn du das jetzt machst, so was, warum oder was ist der Zweck? Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, ne? Oder auch so ein bisschen, ich würde es nicht kulturell nennen als Hintergrund, sondern soziologisch irgendwie so von wegen so, du kannst ja nicht einfach irgendwas machen, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Du musst doch irgendeine Agenda haben, das muss doch irgendwie Sinn machen. Und das war nämlich genau die größte Hürde. Es gibt nämlich keine Vorgabe. So, und jetzt finde ich da mal zurecht, als dieses, ne, was ich gerade am Eingang gesagt habe, arbeiten, 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 wie jetzt nichts tun, was mache ich denn dann?
Also eigentlich geht's ja, ist das das Ziel, dass man einfach Künstler aus verschiedenen Disziplinen einfach vernetzt? Ist das das Ziel?
Nee, tatsächlich. Also ich versuche mal so zu beschreiben. Also das ist tatsächlich für Künstler gedacht, dieses Stipendium, die schon auf einen gewissen Erfolgsweg zurückschauen können, aber immer noch sehr viel Potenzial haben und in ihrer Entwicklung gestärkt werden können, potenziell. Das ist eigentlich der Zweck der Villa Massimo.
Dann muss ich da eingreifen. Setzt natürlich auch dann voraus beim jetzt Zuhörenden, dass wir schon sagen, der Koch an sich ist ein Künstler.
Das ist genau der Punkt. Weil ist er ja eigentlich nicht in dem Sinn, vor allem wenn man nicht von klassischer Kunst spricht.
Wenn wir vom Handwerk, wenn wir das Handwerk damit reinnehmen, ist er das erstmal nicht. Also.
Ja. Das ist genau wie der Malermeister, ist auch kein Künstler. Künstler.
Ja, genau.
Sondern erst, wenn es in den Kontext der Kunst gebracht wird. Und dann ist natürlich genau, also deswegen, darum geht es ja auch in dem Buch, das ist ja auch die Ergründung der Frage, ist Kochen Kunst? Und darf ich mich selber jetzt zum Beispiel als Künstler fühlen? Ich muss mich ja nicht mal so nennen, sondern darf ich mich denn selber, sag ich mal, offen machen dafür, dass der Teil des Handwerks vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und eigentlich eher so dieses große Ganze und auch der künstlerische Teil des Ganzen so weit nach vorne gegangen ist. Die Vernetzung ist natürlich ein Teil des Ganzen, dass sich die Künstler da irgendwo natürlich auch begegnen. Aber das ist bestimmt nicht der Sinn, das ist wirklich diese eigene Entwicklung zu fördern. Und das muss ich jetzt kurz erwähnen. Es gibt ja zwei verschiedene Stipendien. Mhm. Und ich bin das Praxisstipendium gewesen. Ich habe das Praxisstipendium bekommen. Das geht 7 Wochen.
Mhm.
Das ist jetzt keine ewige Zeit. Für mich war es eine Zeit, die kommt mir so vor, als wäre es ein Drittel meines Lebens gewesen. In dem Fall 7 Wochen, sage ich mal, sehr intensiv dort in Rom gewesen und auch in der Villa Massimo. Zu der Frage, was ich da gemacht habe, kommen wir ja gleich, beziehungsweise was denn eigentlich so die Agenda noch ist. Und dann gibt es noch die Rom-Preisträger, wie man sie nennt. Und das ist ja, das ist das, was sie alle wollen, weil du da 11 Monate lang bezahlt einen Ort in Rom hast, mitten in Rom, in einer der renommiertesten Künstlereinrichtungen der Bundesrepublik, der Villa Massimo. Und das ist natürlich offensichtlich genau das, was ich auch erlebt habe in den 7 Wochen, aber natürlich bei 11 Wochen Inspiration pur. Dafür ist es da.
Okay.
Ja.
Gut, sehr schön. Wo ist denn, wenn wir jetzt nochmal auf diese Kunstthematik zu sprechen kommen, du hast das ja im Buch für dich beantwortet, dass Kochen für dich Kunst ist. Gibt es da eine Grenze für dich? Wo hört Handwerk auf? Wo fängt Kunst an? Oder ist zum Beispiel, in dem Buch ist eine Pasta Amatriciana drin. Ne? Ist das Kunst?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt.
Also diese besteht eigentlich aus 2 Zutaten, beziehungsweise 3, wenn man den Käse mitzählt, und 4, wenn man die Pasta mitzählt. Ne?
Korrekt.
Ja.
Das kann schon Kunst sein. Ne?
Ja.
Das, also könnte man jetzt so floskelmäßig sagen.
Ja.
Also um das nochmal genauer zu... Ich hab mir das so vorgestellt, es gibt Menschen, glaube ich, die können mit dem, was zum Beispiel jetzt ein Zwei-Sterne-Koch macht, nichts anfangen. Die sagen, da ist nichts auf dem Teller, ist viel zu teuer. Da will ich auch gar nicht sein, da will ich auch nichts mit zu tun haben.
Ja.
Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch ein sehr, sehr gesellschaftliches Ding. Also wenn wir jetzt mal nach Frankreich gucken, da werden die Köche, die tragen die französische Flagge an ihrem Kragen. Die Gänsestoffleber ist zum National...
Heiligtum.
Heiligtum. Das ist ja gar nicht so lange her, 2006 oder so, erhoben worden, wo eigentlich sagen, wo Tierschützer, keine Ahnung, Purzelbäume geschlagen haben. Ich glaube, wenn ich mal von wir in Deutschland reden darf, ist es so, dass die Sicht auf den Koch über Jahre hinweg eher so, ja, der ist Koch. So, was ist, wenn ich jetzt zurückschaue, ich sage das immer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was meine Eltern dachten, als ich gesagt habe, ich möchte Koch werden. Deswegen habe ich ja erst noch Energieanlage-Elektroniker gelernt. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Also, was heißt, das ist ganz, also das gehört auch mit dazu, ja. Weil da wurde halt einfach gesagt, so, nein, du wirst kein Koch, weil ein Koch ist irgend so ein versiffter Typ, der irgendwo hinten am Restaurant steht.
Arbeitet, drauf, wenn andere frei haben.
Schmutzig ist, arbeiten, wenn andere frei haben, kein Geld verdient. Ja. Wieso zum Teufel willst du Koch werden? Ja. Bist du völlig Banane? Das habe ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie so akzeptiert. Da dachte ich mir so, ja, stimmt, warum eigentlich? Das ist doch völlig bescheuert. Ich koche zwar gerne, aber Koch werden als Beruf ist doch eigentlich kacke. Und jetzt spulen wir mal 20 Jahre zurück oder zu, 20 Jahre vor. Also damals, 1998 oder so. Mhm. Und jetzt 25 Jahre oder noch länger nach vorne gespult. Es ist so, dass der Koch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Also einen ganz anderen. Ja, ja. Wir reden von Stars. Auch in Deutschland schon. Siehe auch die ganzen Kochshows, die aufgekommen sind. Ja. Und wo sich auch viele Köche natürlich einen großen Namen gemacht haben. Und auch viele von denen auch, glaube ich, als Künstler bezeichnet werden können. Aber die Frage ist immer, von jedem. Also wenn ich vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen, aber...
Wir waren immer noch bei der Grenze zwischen Kunst und Handwerk. Ja. Ne? Ja. So.
Also das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also gutes Beispiel ist ein Schnitzel. Ne? Also ein Schnitzel ist ein Schnitzel, weil das ist ein paniertes Stück Fleisch zum Beispiel. Dabei gibt's Pommes. Und dann hast du die klassische Beilage mit einem Wiener jetzt zum Beispiel, einem Wiener Schnitzel. So, und jetzt kannst du das natürlich das Wiener Schnitzel nennen, aber du sagst zum Beispiel, ich dekonstruiere das. Das heißt, du nimmst ein Stück Kalbsfilet, machst dann da drauf so ein Crumble aus Brotkrumen, ja, wo du noch frittierte Kaper mit reingemacht hast. Die Sardelle ist da als Mayo dabei. Die Pommes sind so ganz kleine, feine Streifen eingelegt und die Zitrone ist als Schaum.
Ja.
So, und das drapierst du jetzt auf einen wunderschönen Teller. Ja? Ja. Das Ding sieht aus wie ein kleines Kunstwerk und bam, schon ist das Schnitzel zum Kunstwerk geworden.
Okay.
Ja, wobei wir können ja auch schon vorher, also das Soufflieren von dem Ding ist ja auch schon eine hohe Kunst eigentlich. Ne? Das schaffen ja
also aber Handwerk nicht. Vielleicht auch mehr.
Also ich sehe das auch so, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite, genau, da ist nämlich so, jetzt kommen wir nämlich zur Grenze, weil das ist ja schon so, dass dann, da wird dann schon, siehst du hast jetzt gerade so eigenständig die Grenze gezogen irgendwo so, ne? Nee, vielleicht schon, aber es ist doch eher Handwerk. Und da finde ich, da ist dann auch wirklich genau der Grenzpunkt erreicht, wo man nicht mehr genau sagen kann, das eine ist definitiv Kunst. Auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, ist das gut? Ne? Weil das lecker soufflierte, super geile, in Wien gegessene Wiener Schnitzel ist vielleicht auch manchmal viel, viel besser als der dekonstruierte Rotz, den da jemand versucht, auf irgendeinen 150-Euro-Teller zu drapieren.
Ja, aber da im Buch beschwerst du dich ja auch über eine Tomatensauce von einem Drei-Sterne-Koch, wo du dann sagst, die Tomatensauce ist halt dann doch eben nur eine Tomatensauce. Ne? Ja.
Und dann habe ich sie künstlerhaft genau nachgekocht.
Ja, genau. Wie beeinflusst denn so deine Erfahrung als Sternekoch, deine Herangehensweise an die scheinbare Einfachheit der italienischen Küche? Mhm. Wie, also indem du so versuchst zu dekonstruieren, neu zu entwickeln? Oder,
gerade jetzt, um Bezug zu nehmen mal auf ein Rezept oder auf Rezepte, du hast ja Matriciana erwähnt, es sind halt teilweise auch einfach, wirklich einfache Rezepte, das war auch das Ziel. Und da ist eher so der künstlerische Gedanke, dass ich das ja mit den Künstlern zusammen, habe ich ja diese Amatriciana gegessen, die mich in ihr Atelier eingeladen und dieser Abend, da sind ja auch so ein paar Bilder drin und wir haben da Wein getrunken und die haben diese Pasta gekocht und diese Einfachheit dieser Pasta hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was ich gar nicht anpacken will und ich lasse es einfach so, wie es ist. Mhm. Ne? Ja. Jetzt mit diesem Gedanken könnte man jetzt eigentlich sagen, ja, das ist ja auch schon eine künstlerische Herangehensweise, ja, weil einfach ich hätte es ja auch ganz anders machen können. Ich hätte es ja auch dekonstruieren können oder meine eigene Version daraus machen können, aber ich fand das irgendwie so inspirierend, genau diese Amatriciana zu machen, um dann zum Beispiel dem Leser auch so dieses Gefühl zu geben, wenn er diese Zeilen liest oder wenn er es gelesen hat und so dieses Gefühl von, oh, ich will jetzt auch diese Amatriciana essen, ihm das Gleiche zu geben.
Ja, ja.
Und ganz, ganz andere Bezüge gibt es ja zu anderen Gerichten. Wie mich das aber irgendwo beeinflusst, ist natürlich Darum geht es ja die ganze Zeit in meinem Beruf. Ne? Also oder zumindest habe ich mir das als Aufgabe gemacht, immer wieder eine neue Inspiration für Gerichte zu finden und mein Team auch, sage ich mal, drin zu bestärken, auch selber sich Inspiration zu suchen und auch mit daran zu wirken. Und ich glaube, das ist mittlerweile für mich ein ganz, ganz großer, sehr, sehr, muss ich sagen, ist selber sehr inspirierend, dass wenn Leute aus meinem Team, Küche, aber auch vom Service, in der Küche natürlich jetzt bezogen auf das Essen, Inspiration zum Beispiel dadurch bekommen, dass wir dieses Konzept hier mit den 6 Geschmacksqualitäten haben und sie sich dadurch natürlich auch inspirieren lassen, neue Gerichte zu machen und nach dieser Formel, wie ich es jetzt mal sage, dann auch, sag ich mal, ein Stück zum Kunstwerk Ochs und Klee beitragen. Mhm. Ja? Also ihr hört vielleicht schon, das ist schon so ein bisschen höherer Sinn. Mhm. Und da geht es halt dann nicht nur um Kochen und Bewirten, sondern es geht halt viel mehr.
Was unterscheidet denn die italienische oder römische Küche, die du dort so erlebt hast, auch von der italienischen Küche, die man so in Deutschland kennt?
Boah, ja, das ist natürlich, ich möchte jetzt nicht den ganzen tollen italienischen Restaurants auf den Schlips treten. Da sind bestimmt auch ganz viele ganz toll. Das ist auch so. Ihr kennt bestimmt auch tolle Restaurants hier auch in der Umgebung, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, wo auch immer. Aber natürlich, was auch sehr stark prägt, ist auch der Ort. Ne? Der Ort und die Authentizität irgendwie, die das gleichzeitig irgendwie so, ich sage jetzt mal so, an Energy mit sich trägt. Mhm. Ja? Also wenn du dieses Gericht dann bei Da Emilio, was ein Restaurant ist in Rom, und du siehst diesen alten Herrn, ja, der schon gar nicht mehr seit 40 Jahren nicht mehr in der Küche steht, sondern nur noch herumsteht und lustigerweise irgendwelche Weinchen aufdreht und ausschenkt und noch die Karte, die so halb zerrissen ist, irgendwie in so einem angesifften, laminierten Ding da irgendwie, die er so hinschmeißt und sagt so, das habt ihr, das könnt ihr essen. Und dann bekommt das auf einmal eine ganz andere Tragweite, dieses Essen. Also auch wenn es dann trotzdem immer noch in seiner einfachsten Form serviert wird, aber dieses Gefühl von ich bin in so einer Art Erlebnis gerade, das macht so viel. Das ist so anders, als wenn du zu Hause das kochst und du einfach nur denkst so, ja, ich habe Hunger und ich koche mir jetzt eine Nudel und dann gehe ich auf die Couch und dann setze ich mich hin und morgen früh muss ich wieder arbeiten.
Ja, ist ja der Klassiker, wie die Flasche Wein, die man im Urlaub so toll fand und die kauft und mit nach Hause nimmt, aufmacht.
Und sie nichts mehr.
Oh Gottes Willen.
Der ist aber schlecht.
Ja, genau.
Im Urlaub hat der besser geschmeckt. Aber es ist nun mal so.
Ja. Ja,
weil diese ganze Umgebung, oder das kann man ja auch viele andere Sachen übertragen, aber das ist nun mal das, was es auch ungemein ausmacht. Nicht nur, dass da auch teilweise natürlich auch sehr viel Kochkunst, sage ich es einfach mal, hinterher. Auch wenn es sehr einfache Kochkunst dann dementsprechend ist.
Und natürlich die absolute Liebe zum Produkt, glaube ich.
Ja.
Das ist natürlich in Italien ein riesen
Aber das ist in Rom schon sehr speziell. Das ist schon sehr speziell.
Das ist crazy, ja. Also das ist, also die sind wirklich so produktfanat.
Also wenn da Artischockenzeit ist, dann denkst du so, das ist ja unfassbar, was die da zaubern. Das ist schon...
Gibt's denn irgendwas, was du aus der Zeit mitnimmst, was du jetzt langfristig in deinen Restaurants oder hier umsetzen wirst, irgendwas? Oder
ich habe schon was umgesetzt, als ich damals wiederkam. Und es wird auch immer wieder was umgesetzt daraus, weil das ist deswegen ein super Anschluss, nämlich an dieses Erlebnis. Ich meine, das ist ja auch mein Thema. Ne? Also es ist ja nicht nur ein Restaurantbesuch, es soll ein Erlebnis sein. Und das ist auch das, wo ich immer mehr hinziele, auch wenn es jetzt da um neue Gerichte geht. Also zu konstruieren, das Handwerkliche, sag ich mal, mit 6 Geschmacksqualitäten etwas zu kochen, eine Sache. Aber die Inspiration hinter den Gerichten, das ist halt ein Riesenpunkt. Ne? Weil die kommt halt einfach nicht so angelaufen und sagt, ja, hallo, moin. Also manchmal vielleicht schon, dass dieser tolle Moment, wo man einfach Inspiration kriegt und sagt, geil, mach ich. Aber genau da ist es ein großer Punkt dafür, offen zu sein. Ja, und in dem Fall, da ging es einfach nur, das war damals, als ich wieder zurückgekommen bin aus Rom, um Tomate Mozzarella, weil das ja auch so ein Riesending ist einfach nur. Und das ist halt das hat meine Mutter mit Tomate Mozzarella, ein bisschen Oregano drauf, schön Bertolli. Sorry, Mama. Du musst immer leiden. Und ich versuche dir immer ein schönes Olivenöl mitzubringen und so, aber ach ja.
Ja, aber
irgendwann das ist ja auch ist egal.
Aber das Lustige ist ja, bei den Müttern schmeckt es ja trotzdem meistens
ja,
gut. Ne?
Ja. Ja, aber dann ist Gulasch besser. Also ja. das, aber ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass man das schon so, auch glaube ich, so als Kind auch schon oder ne, je nachdem, welche Altersgruppe ist so dieses Tomate-Mozzarella-Ding, ist man ja auch schon mit aufgewachsen, hat man schon tausendmal gegessen. Jetzt kommt es aber dazu, dass du das natürlich in Rom auf einmal, wenn es jetzt zum Beispiel um die Burrata geht oder in Mozzarella, auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebst. Nicht nur, weil du jetzt da bist. Mhm. Eine Sache, das trägt natürlich wieder, aber die Qualität von diesem Mozzarella, der frisch noch am gleichen Morgen in diesen Laden kommt und du noch darauf warten musstest. Ich musste echt ganz, also ich habe gerne gewartet. Ja. Sag ich, ja, ist noch nicht da, steht im Stau. Und dann kommt er da mit diesem. Und das darf nicht in den Kühlschrank. Dann ist vorbei. Ne? Das darf nicht anziehen.
Okay.
Das darf nicht irgendwie hart werden. Das muss diese. Dann hast du dieses Quietschige, so ein bisschen. Das ist ja total interessant, ne? Dieser Mozzarella dort. Aber diese Intensität vom Geschmack, gepaart mit der Haptik. Boom, so. Auf einmal ist das Ganze auf einem ganz anderen Level. Vorher war es einfach nur, ja, Tomate-Mozzarella habe ich schon tausendmal gegessen.
Ja, ist halt oft auch eine Gummikugel, ne?
Ja. Sehr oft, ja. Und dann kommst du auf einmal dazu, das dann auf einmal zu essen und dann irgendwie noch damals mit 41 dann, ja, ich glaube schon, zu sagen, wow, was geht denn hier ab? Ja, und das auch selber mal zu realisieren und zu sagen, okay, ich hab Tomate Mozzarella jahrelang falsch gedacht.
Und der Mozzarella besteht dann auch gegen den Fisch. Du hast ein Gericht drin mit Tomate Mozzarella, quasi mit Fisch. Hm? Dann da dachte ich mir, oh, da muss der Mozzarella aber dann doch kämpfen gegen den Fisch, oder?
Ach, du, gebratener Fisch mit Mozzarella.
Ja, geht.
Gut. Ach ja. Gut. Nee, das ist wirklich mal, und das haben wir auch da, wie gesagt, das ist ja auch aus einer Situation entstanden, wo wir für das Dinner gekocht haben für die Stipendiaten. Mhm. Und da haben wir einfach nur zum Mittag uns Tomate Mozzarella gemacht, aber auch den geilen Mozzarella.
Ja, okay.
Und einfach nur so einen Tomate Mozzarella-Salat und haben diese gebratenen Fischstücke gegessen, weil wir gar keine Zeit hatten. Und da gab es aber, das ist super geil da, weil die haben so ganz viele so Fischabschnitte. Aber super frisch natürlich und dann so ein riesen Kumpe, wo dann halt Doraden, Stücke Wolfsbarsch, Stücke von Pulpo und hast du nicht gesehen, total geil eigentlich. Würdest du hier nicht kriegen, weil das wäre dann irgendwie Abfall oder so.
Ja.
Und da war es halt einfach nur so, komm ganz schnell in die Pfanne, zack, durchgebraten mit dem Tomate Mozzarella. Wo ich jetzt hinaus will, ist, dass ich, als ich wiederkam, dann Mozzarella, Tomate Mozzarella, dann gab es eine Neuinterpretation, wie man das so schön nennt, ein Dekonstruieren des Ganzen, also vielleicht nicht so ganz, sondern eher, ich wollte dann einen regionalen Mozzarella finden.
Mhm.
Und da gibt es einen Büffelhof Kragemann. Und da haben wir dann über längere Zeit auch unseren Büffelmozzarella herbekommen. Und das ist natürlich schön, wenn man auf einmal das Ganze dann in so einer also das hat jetzt nicht den Anspruch gehabt, dass das so gut ist wie in Italien. Das ist eigentlich schade, weil dann kommt man wieder dazu zu sagen, okay, wenn man sich nur fürs beste Produkt entscheiden muss, dann müssen wir es ja importieren.
Hm. Aber da ging es halt drum. Muss schon gekühlt werden und dann ist
ja, genau, geil. Dann wäre es schon wieder vorbei. Ach ja. Stimmt, das, ja, Direktlieferung wäre nicht möglich gewesen. Wobei, so, ja. Aber auf jeden Fall. Ja, der muss immer hin und her fahren, weißt du?
Mit Fliegen.
Nee, und da war es dann wirklich so, dass das Ziel war wirklich da einen richtig guten regionalen Büffelmozzarella zu finden. Ja. Und der Büffelhof hat natürlich auch die Büffel gehabt. So. Und jetzt kommen wir dann zur Inspiration. Erst war diese Tomate-Mozzarella-Inspiration um erstmal überhaupt. Und dann kam aber, ja, wir haben ja auch, also das kam dann einfach so, ja, die haben ja auch die Tiere, die schlachten ja auch. Und dann war so, dann machen wir noch Tartar. Und dann machen wir einen Tatar aus dem Tier, aber wir nehmen auch noch andere Teilstücke, weil das war ein bisschen schwierig dann auch mit der Belieferung, weil das ist jetzt nicht so ein Schlachtbetrieb. Ja, wir sagen, wir haben hier 7000 Büffel, wie viele Filets willst du haben?
Ja, ja.
Sondern es war halt eher so...
gibt ein Tier und das wird
aufgeteilt. Ja, wir können mal gucken, da haben wir so ein Stück Filet und dann vielleicht könntest du noch ein Stück Rücken haben und dann so, wir schlachten jetzt bald schon mal einiges. Sowieso nicht schlecht, wenn es vorher einmal, gerade bei Rom im Restaurant und so. Egal, haben wir dann runtergeschnitten. Tatar draus gemacht und wir haben dann den Büffelmozzarella in so eine Art Schaum gemacht und die dann in so eine Tomatenhülle gefüllt. Ja, und dabei gab es dann statt Basilikum ein Weizengrassud, was auch so eine Art, schon so eine frische Säure hat. Und so einen richtig geilen.
Ich glaube, das habe ich sogar gegessen.
So einen richtig geilen Pfeffer.
Kann das sein, dass ich ihn gegessen habe?
Das kann sehr gut sein. Und dann so ein kleiner Knochen als Baoban dabei. Ja. So ein Baoban, wo wir dann halt andere Teilstücke vom Büffel dann verarbeitet haben, als so eine Art Pulled Beef.
War das so eine knackige Tomate? War die Hülle so knackig?
Ja,
ich bin so, genau, dann habe ich das hier gegessen. Stimmt.
Ja. Siehst du?
Ja.
Perfekt.
Ja,
du hast quasi die Inspiration aus.
Hör mal, du hast die Inspiration gegessen. Wie verrückt ist das denn?
Aber
wenn wir doch gerade bei diesen regionalen Geschichten sind, diese Frage muss sich ja anschließen. Wenn du sagst, so, ich habe jetzt da unten die Tomate Mozzarella gegessen, dann sind wir jetzt gerade in Köln, wo wir dieses Interview machen. Dann denkt man ja nicht unbedingt in Köln an Tomate Mozzarella. Hier denkt man ja eher an Blutwurst, Himmel und Erd. Wie wichtig ist denn Regionalität?
Also ich glaube, ich versuche wirklich immer alles, nicht alles, aber fast alles, um regional irgendwie, also diesem Gedanken Regionalität gerecht zu werden. Und das ist echt super schwer. Es ist mir über Jahre schon aufgefallen. Damals wollte ich so eine Art eigenes Beet haben. Was ja so irgendwie, ich frage mich, wie die Leute das schaffen, ich weiß nicht, aber sich eigene Beete und Acker zu halten und so und da Leute arbeiten zu lassen und dann irgendwas
dazu ernten. Es gibt viele Köche, die das tatsächlich machen. Im Schwarzwald kenne ich auch einen. Der hat hinten eine Wiesen mit Kräutern, wo ich so, wow.
Ich finde das unglaublich beeindruckend.
Ja,
aber
ja,
ich glaube, da machst du auch wirklich nichts anderes.
Ja, ja.
Also da bist du wirklich in der Küche und den Rest bist du auf dem Acker. Ja?
Ja.
Planst irgendwie, wann du was da pflanzt. Ja. Weil das ist ja gar nicht so einfach. Das hatte ich mir nämlich so einfach vorgestellt. Schön so regional, so ein paar Jungs, die jetzt gerade sich da ein bisschen selbstständig gemacht haben. Dann sagen die, ja, also du kannst dann genau 2 Wochen lang Paprika haben. Die haben wir dann. Und dann danach pflanzen wir dann übrigens
Tomaten.
Zucchini wächst immer.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das geht ja gar nicht. Wie soll ich das denn überhaupt? Also, das kriege ich überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Also, da musst du wirklich jeden Tag sagen, heute Tagesmenü, Zucchini.
Ja. Ja.
Gebratene Zucchini mit
Zucchini-Spitzel. Rekonstruiert.
Ja.
Alles.
Und deswegen, also diese Wichtigkeit, jetzt zum Beispiel, da kam mal die Inspiration aus der Regionalität, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen darf, auf den Büffel. Es war ja eben nicht zu sagen, jetzt möchte ich die Mozzarella irgendwie aus Rom hier importieren, damit das jemand anderes probieren kann. Nein, diese Idee habe ich mitgenommen, um das dann regional umzusetzen. Und ich versuche immer, regionale Produkte mit einzubauen. Und ich merke zunehmend, wie schwerer es ist. Aber ich merke auch zunehmend, wie also teilweise auch sehr egal es den Leuten ist. Das ist nichts gegen die Leute einfach, weil wenn du so im Restaurant bist und es geht um ein Erlebnis, dann ist es jetzt nicht ein Restaurant, wo du, wir schreiben uns ja nicht Ochs und Klee, regional, besser,
ökologisch
wertvoll oder so, sondern wir sind schon mehr auf dieser Sache offen für alles, wenn es regionale Produkte gibt, die wir beziehen können und zwar auch in der Menge, wo wir sagen können, okay, das können wir vertreten, dann immer.
Und es muss ja auch gut, das Produkt muss ja auch hergeben, ne? Also die Güte des Produktes schlägt ja vielleicht auch Regionalität. Ne?
Also das muss es auch irgendwo, das ist auch ein bisschen schade.
Ja.
Also bei vielen nicht, ne? Also was heißt bei vielen? Also bei einigen Restaurants würde ich sagen nicht. Da steht die Regionalität ganz oben. Und dann ist nämlich genau die Frage, was ist dem Gast jetzt lieber, der jetzt, sag ich mal, so ein Batzen Geld für so ein Erlebnis bezahlt? Möchte ich jetzt lieber regional irgendwas haben, was so durchschnittlich ist? Oder möchte ich halt so einen geilen Kaisergranat haben, ja, aus der Bretagne oder
ja,
so,
ja,
und wir sagen so, das hat bestimmt 20 Euro gekostet, das Tier, weil du willst ja auch einen Wert haben, ne? Also wenn ich jetzt nur sage, das ist die Zucchini aus dem Garten, und sage, ja, Zucchini kann ich mir selber braten, danke, dann ist die Regionalität halt auch nicht das Wert, was oft auch irgendwo draufgeschrieben wird. Deswegen, dann hast du vielleicht eher teilweise so, ich sag jetzt nicht, täuscht jetzt nicht irgendwie, sondern ja, du hebst irgendwas vielleicht irgendwie auf so ein Podest, was halt dann dementsprechend dann auch nicht irgendwie ja diesen Qualitätsstandard irgendwie, den wir auch irgendwo unseren Gästen irgendwie darbieten möchten, irgendwie standhält. Ja.
Ich glaube, wir kommen allmählich, machen wir mal einen Einkaufsschwung, kommen zum Schluss.
Sagen,
ne?
Ja.
Wir haben eine klassische letzte Frage.
Okay.
So, zum Thema Kochbücher. Sammelst du Kochbücher? Hast du Kochbücher? Und dann die letzte Frage wäre, gibt es ein Lieblingsbuch, eine besondere Empfehlung?
Außer
eins, was dir besonders am Herzen liegt.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Ding. Ne? Also als Koch kein Kochbuch zu haben, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Du brauchst so eine Inspirationsquelle, die kann, also offensichtlich gibt es ja von überall, aber dieses quasi von anderen irgendwo auch lernen, und zwar jetzt nicht dadurch, dass du jetzt da irgendwie 4 Wochen Praktikum machst, sondern da hat jemand schon, sag ich mal, seine Kreativität offengelegt für ein paar Euro teilweise. Und warum das nicht nutzen? Und ich meine, klar gibt es natürlich die Supercracks, die Kochbücher sammeln,
ja.
bis der Arzt kommt, ja.
Ja, kenne ich auch.
Aber allein schon, sag ich mal, ein gutes Portfolio zu haben, sag ich mal, an Kochbüchern, wo man sich draus bedienen kann, wenn man mal irgendwie was Interessantes sucht oder irgendwie einfach nur eine Rezeptinspiration sucht. Absolut.
Und welches ist das, was du favorisierst, oder was ist dein Lieblingskochbuch, oder was ist das, was dich beeindruckt hat?
Ja, währenddessen ich das jetzt gerade gesagt habe, habe ich eigentlich überhaupt nicht darauf geachtet, was ich sage. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was es denn für ein Buch ist. Und
stell mal eins.
Es ist echt schwierig, es ist super schwierig, weil jetzt will ich natürlich auch was sagen.
Was wertet?
Es gibt halt mehrere Bücher, wo ich sage, die haben
mehrere, muss ich eins. Einfach das,
was
das
jetzt, was ja. Was als erstes in den Sinn kommt, das kann manchmal hier ganz
lustig sein. Es gibt keine Regeln.
Überhaupt nicht. Wir haben schon sehr lustige Sachen gehört. Meistens kommt das weiße Buch aus New York von hier,
Madison Park. Genau. Das kommt häufig, ja.
Das kommt sehr häufig, ja.
Das war aber auch ein geiles Buch.
Ja, das ist super.
Ich meine, es ist auch super. Es ist ein State-of-the-Art-Buch.
Ja. Ja.
Ich habe auch das zweite, wo noch das kleine Cocktailbuch unten drin versteckt ist.
Ja.
Es war natürlich ein großartiges Buch. Was aber krasser war noch, was mich damals so geflasht hat, war von Nils Henkel.
Okay.
Von Nils Henkel.
Flora?
Genau. Nee, davor noch.
Pure Nature.
Pure Nature. Also das Ding ist halt, ich muss auch sagen, ich habe da jetzt Ewigkeit nicht mehr reingekommen.
Ja,
ist einfach so. Aber deswegen, weil ich, natürlich wollte ich jetzt meine Intention folgen und nicht Eleven Madison sagen.
Ja, natürlich.
Sondern ich wollte sagen Nils Henkel, weil zu der Zeit, als ich das, also das war ja, ich glaube, das kam raus 2012 oder so 2011 oder so. Da habe ich gerade meinen Laden eröffnet gehabt. Und das war dann so die aktuelle deutsche Top-Notch Spitzenküche, und diese Bilder und alles, das könntest du heute 1:1 noch so rausbringen. Das war so genial gemacht. Auch die Umfänge, also ich meine, im Endeffekt hat Daniel Hamm wahrscheinlich eher Nils Henkel kopiert, also wenn ich nachher sehe, was er da nachher auch hatte an Einzelkomponenten, die er abgebildet hat. Also,
kann ja auch Deutsch, liegt nahe, ne? Dann zieht er sich ein schönes deutsches Kochbuch und macht in New York dann...
Who knows? Also ich fand's halt großartig. Ich fand auch die Gerichtekombination, weil es auch genauso in den Zeitgeist passte, auch dieses neue deutsche Küche. Ja, so habe ich ja am Anfang mein Restaurant auch genannt. Das hieß ja am Anfang dieses Ochsenklee neue deutsche Küche. Und da war ich noch lange nicht auf diesem Niveau, sag ich mal, wie da Nils Henkel auch, sag ich mal, in seinem Buch da gekocht hat. Aber das hat mich total inspiriert.
Okay.
Und es wird mir jetzt mal wieder klar, und ich habe es, glaube ich, auch noch nie erwähnt, ehrlich gesagt.
Super. Weltpremiere.
Grüße an mich.
Ganz lieben Dank.
Daniel, vielen Dank.
Danke
für das Gespräch. Ne? Mhm. Super, vielen Dank.
Spaß. Danke.
So, da hatten wir die Weltpremiere also. Ne?
Ja.
Er hat verraten exklusiv, dass er sich von Nils Henkel hat und den Pure Nature hat inspirieren lassen.
Mhm.
Auf jeden Fall war es damals schon ein Novum, dass er
das
auch einmal anfing,
er war seiner Zeit voraus,
vegetarisch zu kochen.
Ja,
ne? Das war's für dieses Mal.
Das war's.
Sagen, ne?
Ich fand, das war spaßig.
Ja. Die Links zur Folge findet ihr in Shownotes und unter kochbuchcheck.de.
Mhm.
Da, was haben wir da auch?
Da sind auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben heute. Das ist so. Und auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck.
Ja, das ist so.
Mhm.
Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Ja. Auf Ihre Nachrichten.
Sagen tschö und adieu.
Und goodbye. Ne?
Und immer lecker bleiben. Und
so ist's. So. Was gibt es bei dir heute zu essen?
Ja, vielleicht frittiere ich.
Ach, verrückt.
Ja, wir müssen wir ja nicht Heißluft, sondern richtig frittieren. Ich muss anfangen zu frittieren.
Ich spargel.
Du spargelst
nicht? Ich spargel.
Vielleicht frittiere ich dann doch eine Spargel. Habe ich schon mal gemacht, sehr lecker. Panko-Hirsch.
Ja.